Ein herzliches Willkommen zur Sendung Eisberg voraus. Wir sind in unserem 13. Teil. Heute mit mir im Studio der Reinhard Gelbrich. Schön, dass du da bist. Danke, dass wir gemeinsam sprechen können über ein besonderes Thema. Ja. Denn heute soll unser Thema sein Sabbat oder Sonntag. Nun, Sabbat oder Sonntag, das ist ein Thema, das wir immer wieder bekommen als E-Mail, als Frage. Mhm. Warum ist es der Sabbat, warum ist es der Sonntag? Und weil das Thema so umfangreich ist, weil es sich auch besonders auch auf die letzte Zeit nochmal bezieht, habe ich so ein bisschen überlegt, dass wir es so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen durchplanen können. Ich würde ganz gerne am Anfang über Sabbat, Sonntag, Frage in der Christenheit allgemein sprechen. Danach über den Sabbat im Neuen Testament. Mhm. Dann auch über den Sonntag im Neuen Testament. Dann, was wir immer wieder hören, es wirkt so ein bisschen Werksgerechtigkeit. Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen. Und dann Sabbat und Sonntag heute und in den letzten Tagen. Das wäre ganz interessant, wenn wir das so in diese fünf Teile aufteilen können.
Das ist interessant.
Ich bin überzeugt davon, dass du als Evangelist das ständig hörst. Du bist ja Pastor und Evangelist, dass du ständig über diese Fragen redest. Und ich höre das auch ganz viel. Und ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben, die wir entweder per Mail bekommen haben oder aber die wir selbst sozusagen eingefügt haben, um uns zu vervollständigen. Wenn wir zuerst über die Christenheit heute sprechen. Also es ist ja so, dass weltweit eigentlich gemeinhin die meisten Christen den Sonntag halten. Und ich meine wirklich echte Christen, tiefgläubige Menschen. Und zwar mit der Begründung, weil Christus ja auferstanden ist an einem Sonntag, was wir auch biblisch nachweisen können. Jetzt ist es nicht so, dass die wenigen, die den Sabbat halten, noch eine absolute Minderheit sind. Also es gibt ja einige Konfessionen, die den Sabbat halten, aber es sind doch viel, viel weniger, als die den Sonntag halten. Ist es nicht sehr arrogant zu sagen, der Sabbat ist der richtige?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die du gestellt hast. Zuerst kann man natürlich sagen, wir haben Jesus als Vorbild. Und Jesus sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und das Leben. Also von daher, wenn wir auf Jesus schauen, denke ich, haben wir eine Hilfe zu sehen, in welche Richtung geht es. Die Bibel sagt ganz deutlich, als Jesus auf dieser Erde war, dann ging er am Sabbat nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Also das war unausgesprochen ein Vorbild für alle anderen. Sie haben gesehen, dass er am Sabbat in die Synagoge geht, nicht wahr? Er bezeichnet sich auch als Herr des Sabbats. Das ist schon interessant. Er war auf dieser Erde und sagt, ich bin der Herr des Sabbats. Was mich sehr angesprochen hat, ist ein Text im Petrusbrief. Und ich denke, wir sollten den einmal aufschlagen. Im Petrusbrief, im ersten Petrusbrief. Petrus ist da sehr, sehr deutlich, wenn er spricht. Im zweiten Kapitel, ersten Petrusbrief, zweites Kapitel und dort Vers 21. Das heißt es, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Also Petrus ist eigentlich sehr deutlich und sagt, Leute, wenn ihr Christen sein wollt, dann folgt Christus nach. Das, was er getan hat, macht es auch. Ich denke, Jesus hat den Sabbat gehalten, das ist sehr deutlich. Und ich denke, es gibt noch einen Text, der sehr spannend ist in dem Zusammenhang. Jesus war auf dieser Erde, als er gestorben ist, kurz vorher, war mit seinen Jüngern zusammen auf dem Ölberg. Und die fragten ihn, wann wird das sein, wenn du wiederkommst? Und er hatte eine Menge, Menge Antworten. Und in dem Zusammenhang sagte er etwas, was die Jünger damals noch nie verstanden haben. Sie sagt, es wird eine Zeit kommen, wo Jerusalem zerstört wird. Und wir wissen das aus der Geschichte, dass das im Jahr 70 nach Christus war. Jesus gestorben 31 nach Christus, also 40 Jahre später. Und in dem Zusammenhang sagt er, bittet darum, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder
am Sabbat.
Am Sabbat. Mhm. Also von daher ist das schon interessant, dass Jesus die Linie des Sabbats weiterzieht als nur die Zeit, wo er da war.
Mhm. Nun will ich sagen, also ich meine, dass Jesus den Sabbat gehalten hat, das hätten wir auch angenommen, weil Jesus war ja Jude. Er ist von den Juden aufgewachsen. Ja. Müssen wir da nicht sagen, natürlich hat Jesus den Sabbat gehalten, wenn er Jude war, unter den Juden aufgewachsen ist, dann hält er natürlich auch den jüdischen Feiertag. Also der Sabbat würde man ja heute sagen, oder das hören wir ganz oft, du wahrscheinlich auch, der Sabbat ist doch der jüdische Feiertag. Aha. Ist das so?
Ja, das ist eine Frage, die oft gestellt wird. Das ist keine Frage, aber auf der anderen Seite merken wir, wenn wir beginnen, in der Bibel zu lesen, wo der Sabbat zum ersten Mal auftaucht, dann ist das ganz vorne in den ersten Zeiten. Und im ersten Buch Mose Und zwar im zweiten Kapitel, die ersten Verse, da wird das berichtet. So wurden vollendet Himmel und Erde mit dem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte an seinem siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Also als Gott den Sabbat eingesetzt hat, als er bei der Schöpfung den Sabbat als Abschluss genommen hat, da gab es leider noch keine Juden. Die kamen erst viel, viel später, tausende Jahre später.
Adam und Eva waren keine Juden.
Adam und Eva waren keine Juden. Also von daher hat der Sabbat mit Juden eigentlich wenig zu tun. Ja? Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, dass wir wissen dürfen. Und dann kommt noch etwas, als bei der Schöpfung. Bei der Schöpfung sagt er in Kapitel 1, Vers 27, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Gott schuf ihn als Mann und Frau. Also wenn der Mann ein Jude gewesen wäre, dann würde der Jude als einziger eine Frau haben dürfen, okay? auch das ist nicht möglich, ja? Mhm. Das heißt, Mann heißt Menschheit. Mhm. Und damit hat es mit Juden eigentlich nichts zu tun.
Mhm. Die Juden kamen etwa 2000 Jahre später.
Die kamen wesentlich später, ja? Mhm.
Jetzt ist dir das auch schon mal begegnet, dass, ich komme aus der evangelischen Kirche ursprünglich, mhm. und mir hat man damals immer gesagt, wir halten den Sonntag, denn der Sonntag wird in der Bibel gezeigt als der Tag des Herrn. Es steht in Offenbarung 1, Vers 10. Mhm. Also wenn ich da reingucke, Offenbarung 1, Vers 10, dann heißt es hier, da sagt Johannes, ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Und hat mir gesagt, schau, selbst Johannes, ist ja Neues Testament, also ein Christ wie wir heute, und er war am Sonntag, am Tag des Herrn im Geist, und deswegen würde man sagen, er hat wahrscheinlich auch den Sonntag gehalten, genau wie heute die meisten Christen. Mhm.
Also es gibt sogar einige Übertragungen, also Bibeln, die so sehr, wie soll man sagen, das sehr stark erklären, viele Worte dazu machen, manchmal ganz gut verständlich. Solche Übertragungen schreiben hier bei diesem Text sogar Sonntag, obwohl Sonntag nicht drinsteht. Es steht drin, Tag des Herrn. Mhm. Ja, also das ist schon wichtig, das deutlich zu machen. Nun, Jesus selbst sagt, er ist ja, der den Sabbat geschaffen hat, der ihn eingeführt hat, der ihn selbst gehalten hat. Und er sagt, er ist der Herr über den Sabbat. Ja, in Matthäus steht das, 12, Vers 8, er ist der Herr über den Sabbat. Und, oder Jesus sagt, der Sabbat ist der Tag des Herrn. Wobei das natürlich auch in den Geboten drin steht. Dass er der Sabbat, dass das der Tag des Herrn ist. Also von daher denke ich, wenn wir vom Tag des Herrn sprechen, dann nimmt die Bibel zwei Gedanken, entweder die Wiederkunft oder den Sabbat. Beide Bereiche werden als Tag des Herrn dargestellt. Aber vielleicht noch einen Gedanken in Hebräer Kapitel 4. Und der Hebräerbrief ist ja auch viel später geschrieben worden als die Zeit, als Jesus lebte. Ja? Hat Paulus viel später geschrieben. Und wenn ich den Hebräerbrief aufschlage, dann habe ich hier eine interessante Formulierung im vierten Kapitel. Hebräer Kapitel 4. Und dann steht, es ist also noch eine Ruhe vorhanden im Vers 9. Für das Volk Gottes. Es ist also etwas, was in die Zukunft hineingeht. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. So lasst uns bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Das ist interessant. Jesus sagt, oder Gott sagt uns durch sein Wort hier im Hebräerbrief, wir sollen das tun, was er auch getan hat. Er hat noch einen Tag vorbereitet, wo sein Volk zur Ruhe kommt. Und er nennt hier sogar den Sabbat als den Ruhetag. Mhm.
Wobei, ist das hier nicht bezogen auf die auf den Tag des Herrn, auf die Wiederkunft? Ja. Ich meine, der Tag des Herrn ist der Tag des Herrn. Wir hatten das, glaube ich, diese Diskussion bei den 6000 Jahren. Da ging das, glaube ich, darum.
Ja, aber hier steht, es ist also noch im Vers 9, eine Ruhe vorhanden, und eigentlich steht hier im Text eine Sabbatruhe vorhanden.
Das ist bei mir sogar so übersetzt, ja.
Sogar so übersetzt. Ja, es hat schon mit dem Sabbat zu tun, weil Sabbat etwas zu tun hat, was mit Ruhe zu tun hat. Das heißt eigentlich Sabbat, mehr heißt es nicht. Ruhe. Mhm. Ja?
Warum ist es eigentlich so? Also, ich meine, wenn wir jetzt wissen, dass, also, das Argument hast du ja wahrscheinlich auch schon gehört, der Tag des Herrn ist eigentlich der Sonntag, aber die Bibel sagt ja doch, wie du es auch gerade beschrieben hast, dass Jesus der Herr ist über den Sabbat, also der Tag des Herrn, der Sabbat. Mhm. Und jetzt ist es so, es ist so eine große Frage geworden. Einige sagen der Sonntag, einige sagen der Sabbat, einige sagen, es ist völlig egal. Wie ist es nun? Also ist es wirklich so entscheidend, welchen Tag wir halten? Denn ich kenne, und du wahrscheinlich auch, ganz echte, ehrliche Christen, die sowohl den Sabbat halten, als auch andere, die den Sonntag halten. Mhm. Ist das so entscheidend, welchen Tag wir halten?
Du stellst Fragen heute. Das ist gar nicht so einfach, die zu beantworten.
Ja, das sind so die Fragen, die so an mich rankommen.
Ich meine, der Mainstream ist natürlich auf den Sonntag. Das ist keine Frage. Die meisten Christen halten den Sonntag, ja?
Absolut.
Aber wenn man dem Mainstream nachfolgt, heißt das lange nicht, dass es immer richtig ist. Es gab so viele Leute, die das Volk mitgerissen haben in der Geschichte. Und hinterher hat sich herausgestellt, das war nicht das Gelbe vom Ei, nicht wahr? Hm. Das auf den Mainstream reinzuschauen, können wir es nicht beantworten. Aber wir haben den Text ja schon mal aufgeschlagen, 1. Mose 2, wo es heißt, dass Gott den Sabbat schuf, am Ende der Schöpfung, am letzten Tag, der siebte Tag. Und er hat ihn als Abschluss der Schöpfung gegeben. Und von daher scheint er ein Geburtstag der Schöpfung zu sein. Und ich denke, wenn wir diesem Gedanken nachgehen, dann wird es sehr spannend, wenn wir ihn auf unsere Situation übertragen. Also ich weiß noch, als ich meine Frau kennengelernt habe, da war ich so aufgeregt, dass ich den Geburtstag vergessen habe von ihr. Ich wusste nicht mehr ganz genau, hat sie jetzt den Tag oder jenen Tag. Und dann habe ich fast gelost. Und zum Glück habe ich den richtigen gewählt, als ich ihr die Blumen gebracht habe. Ja. Aber angenommen, hätte einen anderen genommen, wo ich es nicht mehr genau wusste. Ich denke, sie hätte sich gefreut. Aber sie hat gesagt, weißt du, es ist schön, die Blumen, aber ich habe gestern Geburtstag gehabt, nicht heute. Wenn ich dann am nächsten Jahr wieder am Tag später gekommen wäre, ich denke, sie hätte immer noch eine Freude dran gehabt. Aber wenn das jedes Jahr so wäre, würde sie wahrscheinlich sagen, irgendwas stimmt nicht bei dir, oder? Also es geht nicht darum, dass wir durch das Halten des Sabbats irgendwas beweisen wollen, sondern es hat etwas zu tun, dass ich meine Liebe zum Ausdruck bringe. So wie ich den anderen auch schätze, der mir am Herzen ist. Mhm.
Ich glaube, die Bibel, die sagt ja auch, wir sollen den Sabbat halten, weil Gott an 6 Tagen alles geschaffen hat.
Ja.
Steht in 10 Geboten.
Ja, so. Ja. Ich meine, Jesus sagt es ja auch im Johannesevangelium. Er sagt, liebt ihr mich, dann werdet ihr meine Gebote halten. Er sagt nicht, dann sollt ihr, sondern ihr werdet es tun. Das ist eine Folge, die mit der Liebe etwas zu tun hat.
Mhm. Ja? Jetzt wollte ich ganz gerne noch mit dir, ich renne mal so ein bisschen, über den Sabbat sprechen. Wenn wir wissen, dass die meisten Christen heute den Sonntag halten und vielleicht auch mit einer guten Begründung, wir sagen, es ist der Auferstehungstag des Herrn, den wollen wir feiern. Wie ist denn im Neuen Testament, also wie sehen im Neuen Testament Sabbat und Sonntag aus? Was haben die ersten Christen gemacht? Haben sie wirklich den Sonntag eingeführt oder haben sie am Sabbat festgehalten? Und vielleicht können wir das so ein bisschen aufteilen, dass wir erst über den Sabbat sprechen, dann über den Sonntag. Mhm. Also würden wir von den ersten Christen annehmen, dass sie noch den Sabbat gehalten haben? Also den, wir hätten ja fast gesagt, den jüdischen Sabbat, aber du hast ja schon gesagt, das ist gar kein jüdischer Sabbat, sondern der Sabbat der Menschheit. Mhm. Haben die ersten Christen den Sabbat gehalten oder den Sonntag? Also, man hört doch immer wieder, oder zumindest ich habe das immer gehört, du wahrscheinlich auch, als Jesus Christus am Kreuz starb, wurde das mosaische Gesetz aufgehoben. Mhm. Und das mosaische Gesetz, da gehört auch der Sabbat zu und du sollst nicht töten und was da alles dazu gehört. Und das wurde doch alles aufgehoben, als Christus starb. Ist das richtig oder ist das falsch? Wie antwortet man darauf?
Ja, das wird oft behauptet, das ist richtig. Aber ich denke, wir müssen auch gut lesen. Manchmal liest man Bibeltexte mit einem Hintergedanken und überliest eigentlich das, was er wirklich zu sagen hat. Dieser Text, der immer genannt wird, der steht im Kolosserbrief.
Ja, darauf wollte ich auch mit dir, genau.
Ja, der steht im Kolosserbrief. Ja. Und vielleicht sollten wir den einmal aufschlagen.
Kolosser 2, ne?
Kolosser Kapitel 2. Mhm. Und da steht in Vers 14 folgendes. Die meisten Bibeln sogar fett gedruckt. Kolosser 4, 2, 14. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Hier steht also nicht, er hat das Gesetz ans Kreuz geheftet, sondern den Schuldbrief hat er ans Kreuz geheftet. Das heißt, das, was gegen uns stand, die Anschuldigungen, die Verurteilung, die hat er mit ans Kreuz geheftet. Aber das Gesetz war deshalb nicht außer Kraft.
Mhm. Jetzt müssen wir natürlich fragen, was ist dieser Schuldbrief, nicht wahr? Also ich denke immer so, damals haben noch die Leute, also wenn ich Schuld auf mich geladen habe, ich habe gesündigt, dann kam ich ins Heiligtum und dann habe ich zum Beispiel ein Lamm, einen Bock als Opfer dargebracht. Also ich habe meine Hand auf den Kopf des Tieres gelegt, meine Schuld symbolisch übertragen. Mhm. Dann habe ich es geschächtet, der Priester nahm das Blut, das Leben ist im Blut und sozusagen die Sünde war jetzt sozusagen in diesem Blut, so, das war die Symbolik. Mhm. Und der Priester geht jetzt hinein und sprengt dieses Blut vor den Altar und vor den Vorhang. Da habe ich gedacht, eigentlich ist die Schuld jetzt vergeben oder nicht? Paulus sagt ja in Hebräer, unmöglich kann das Blut von Böcken und Stieren Sünde vergeben. Mhm. Also ist diese Schuldschrift eigentlich immer noch da? Ich meine, der Bock ist zwar gestorben, aber es heißt ja eigentlich vergeben. Aber ich glaube, dass als Christus am Kreuz starb, dass all diese Sünden damit auch vergeben worden sind, die damals sozusagen nur symbolisch vergeben wurden. Mhm. Und dass diese Schuldbrief sozusagen sowohl, also die Schuld, weil die das Zeremonialgesetz hätte nicht wegnehmen können. Das Zeremonialgesetz stand immer noch sozusagen als Schuldschein da. Denn unmöglich kann das Blut von Böcken und Stieren Sünden vergeben.
Ja gut, das, was Jesus oder Gott damals gesagt hat, dem Volk, als sie in der Wüste waren und ihnen das Heiligtum bauen ließ, dann sagt er, das ist ja eine Miniatur, dass ihr das versteht, was eigentlich stattfindet.
Ein Modell von dem, was im Himmel ist.
Ein Modell. Mhm. Ja? Und in diesem Modell werden einige Dinge gezeigt, die deutlich werden durch das Leben Jesu, durch seinen Tod. Und erst wenn wir das mit reinnehmen, ist es klar, nicht der Bock konnte eigentlich die Sünden vergeben. Aber es war eine Antwort des Glaubens, dass da einer kommen wird, der sein Blut einmal hergeben wird. Das heißt, der große Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund ist die Sichtweise. Im alten Bund haben sie auf Jesus gewartet und im neuen Bund schauen sie auf Jesus zurück. Mhm. Ja? Aber der Sünde vergeben kann, ist allein er.
Also würden wir den Text in Kolosser 2 so verstehen, dass wir sagen, er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand. Also muss irgendein Gesetz gewesen sein, das ja irgendwie scheinbar gegen uns war. Also, dass wir irgendwas nicht erreichen konnten.
Ja gut, die Bibel ist ja ganz deutlich. Wer sündigt, muss sterben. Paulus sagt das im Römerbrief ganz deutlich. Also jede Sünde ist eine Übertretung des Gesetzes und Jesus hat es damals schon, oder Gott hat es damals schon den ersten Eltern gesagt, wenn ihr von diesem Baum esst, müsst ihr sterben. Mhm. Punkt. Mhm. Ja? Wenn ich den Stecker aus der Steckdose ziehe, geht das Licht aus. Ob ich jetzt 2 Millimeter rausziehe oder 3 Meter laufe, spielt keine Rolle, das Licht ist aus. Mhm. Ja? Und das wollte eigentlich Paulus hier sagen, den Kolossern. Diese Schuld, die der Mensch auf sich geladen hat, weil er gegen Gott rebelliert, die hat Gott zerrissen, diesen Schuldbrief. Aber das Gesetz besteht immer noch.
Das wäre jetzt nämlich die große Frage. Also was überzeugt uns davon, dass hier nicht das Gesetz gemeint ist, dass hier nicht die 10 Gebote gemeint sind? Denn wenn ich hier weiterlese, das heißt dann ja hier in Vers 16 zum Beispiel, so lasst euch von niemand richten, wegen Speise oder Trank, wegen bestimmter Feiertage oder Neumonde oder Sabbate. Wenn ich jetzt hier daran denke, hier wird von irgendwie Feiertagen, Neumonden und Sabbaten gesprochen, dann denke ich ja automatisch, Moment mal, den Sabbat, den kenne ich aus den 10 Geboten, nämlich im 4. Gebot. Und wenn ich jetzt hier von dieser Schuldschrift lese und hier wird was ausgelöscht und ich lese jetzt 2 Verse weiter davon, dass wir uns nicht richten wegen dem Sabbat zum Beispiel, den Sabbaten, den Feiertagen und den Neumonden, dann würde ich doch sagen, also zumindest den Sabbat, den kenne ich zumindest aus den 10 Geboten. Hat er jetzt vielleicht doch die 10 Gebote ausgelöscht?
Aha. Ich denke, es ist gut, wenn man diesen Text ein wenig anschaut. Du kennst ja auch die Begründungen, weshalb der wöchentliche Sabbat gegeben worden ist, welchen Zweck er hatte oder beziehungsweise warum er gegeben worden ist. Und wenn wir die Stellen alle anschauen in der Heiligen Schrift, dann wird immer deutlich, ob wir jetzt in die Gebote reinschauen oder woanders hin, da steht immer, ihr sollt oder gedenkt des Sabbats, weil ich in 6 Tagen geschaffen habe. Mhm. Das heißt, wenn der auf den wöchentlichen Sabbat Bezug nimmt, dann hat es zu tun damit, das er in der Vergangenheit geschaffen hat. Und der Gedenktag ist eigentlich der Sabbat. Alles, was mit dem Sabbat zu tun hat, wird immer mit der Vergangenheit begründet. Jetzt, wenn wir den Kolosserbrief anschauen, was steht hier? Du hast gerade Vers 16 gelesen. So lasst euch nun niemanden ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertags, Neumonds oder Sabbats. Das alles ist aber ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig ist es in Christus. Also wenn der Sabbat begründet wird, der wöchentliche Sabbat, mit der Vergangenheit und dieser Sabbat mit der Zukunft, dann müssen das zwei verschiedene Dinge sein. Mhm. Verständlich? Mhm. Das müssen zwei verschiedene Dinge sein. Jetzt ist interessant, wenn wir die Bibel ein wenig anschauen, wir haben gerade von der Miniatur gesprochen vorhin, wenn wir die Bibel ein wenig anschauen, dann stellen wir fest, dann finden wir im Mose, im 3. Mose 23, die Beschreibung des großen Versöhnungstages. Das ist also eine Miniatur, den die Leute halten sollten. Jedes Jahr wurde so ein großer Versöhnungstag durchgeführt. Und es sollte darauf hinweisen, dass Gott einmal die Sünde, das Problem Sünde löst, wegnimmt, endgültig wegnimmt. Ja? Das heißt, der Sünder ist zum Heiligtum gekommen, er hat seine Sünde bekannt. Der Priester ist ins Heiligtum gegangen und kam raus und der Sünder war subjektiv frei, subjektiv, obwohl die Sünde, seine Sünde übertragen worden ist aufs Heiligtum. Mhm. Und einmal im Jahr war der große Versöhnungstag. Und der große Versöhnungstag wurde deutlich, dass diese Sünde, die ganze Sünde, die sich da angehäuft hat, symbolisch, auf einen Bock gelegt worden ist und der ist in die Wüste geführt worden. Das heißt, da wird uns deutlich, Gott hat einen Plan, mit der Sünde einmal total zu Ende zu sein, zu vernichten. Mhm. Und das haben wir in den großen Versöhnungstaktiken. Und den haben wir in 3. Mose 23. Und vielleicht schlagen wir diesen Text mal auf. 3. Mose 23. Und wir merken, das ist schon interessant, was hier steht. 3. Mose 23. Und wir haben hier den Hinweis vom großen Versöhnungstag. Ich lese mal ab Vers 27. Am 10. Tag aber des 7. Monats ist der Versöhnungstag. Also, dass wir wissen, es geht um Versöhnungstag. Ich lese dann Vers 32. Wir lassen einige Texte einfach aus, damit es nicht zu lange wird. Ein feierlicher Sabbat soll er euch sein. Und ihr sollt fasten am 9. Tag des Monats. Am Abend sollt ihr diesen Ruhetag halten, von Abend an bis wieder zum Abend. Und das ist interessant, der einzige Tag, der neben dem Sabbat, Sabbat Shabbatom genannt worden ist, war der große Versöhnungstag.
Sabbat Shabbatom?
Ja, das Sabbat Shabbatom, also der wöchentliche Sabbat wurde so genannt, mhm, und der Versöhnungstag. Alle anderen Tage, die auch Ruhetag genannt wurden, weil Ruhe heißt Sabbat, wurden nicht so definitiv benannt. Das heißt, der große Versöhnungstag wurde mit der gleichen Bezeichnung genannt. Aber der große Versöhnungstag in Miniatur war der Tag, der jedes Jahr einmal stattfindet. Aber das war nur ein Miniatur. Mhm. Verstehen wir das? Das, mhm, Eigentliche, worauf es kommt, ist die Bibel ganz deutlich. Und wenn wir den Hebräerbrief aufschlagen, dann sehen wir das ganz deutlich, dass das Eigentliche, der entscheidende Faktor ist, wenn ich das 8. Kapitel aufschlage im Hebräerbrief. Und ich hoffe, ich kann es so erklären, dass jeder versteht, warum es darum geht. Hebräer Kapitel 8, Vers 1 und 2, da heißt, das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und kein Mensch. Das heißt, das Eigentliche ist nicht die Stiftshütte auf dieser Erde, sondern das Eigentliche ist die Stiftshütte im Himmel. Das Eigentliche ist der Versöhnungstag Jesu, den er auch durchführt. Und der Versöhnungstag in der Heiligen Schrift, der vom himmlischen Heiligtum aus eine große Rolle spielt, der wird in der Bibel auch genannt. Und wir finden diesen Hinweis in Daniel, im Buch Daniel, das ist ein apokalyptisches Buch, wo es um die letzten Dinge geht. Es gibt kein Buch in der Bibel, das mehr über die Endzeit spricht als das Buch Daniel. Nicht einmal die Offenbarung spricht so viel davon wie Daniel. Und da steht im 8. Kapitel in den Versen 14 folgendes. Ich greife das nur einmal raus. Und er antwortete mir, bis 2300 Abend und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Da ist eine interessante Aussage. Und das hat man oft lange nicht verstanden, was überhaupt sein soll. Aber was dort steht, es geht um das Heiligtum, das versöhnt werden soll. Und das ist etwas, was am großen Versöhnungstag passiert ist. Die Tiere, die hier auch genannt werden, sind genau die Tiere, die am großen Versöhnungstag auch eine Rolle spielen, nämlich der Ziegenbock und der Widder, werden hier auch erwähnt. Mhm. Also wir sehen ganz genau, das hat mit dem großen Versöhnungstag zu tun. Und der große Versöhnungstag sollte sein, wenn 2300 Abend und Morgen sind, simpel für einen Tag, 2300 Abend und Morgen vergangen sind. In der Prophetie gibt es so ein Maß, das heißt ein Tag ist gleich
ein Jahr,
mhm. weil wir die großen Zeiten nur mit einem großen Raster verstehen können, mhm. dann wären das 2300 Jahre. Und natürlich ist es wichtig zu wissen, wann beginnen sie, wann hören sie auf. Aber das erklärt Daniel sehr deutlich. Er fängt an mit dem Beginn des Messias, wann er kommt, wann er sterben wird in Daniel 9. Und er sagt, diese Zeit, wo der Messias kommen wird, der ist ganz genau zur richtigen Zeit gekommen. Paulus sagt ja auch, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Mhm. Es ist exakt genau die Zeit gewesen, wo er gekommen ist. Und diese Zeitspanne des Messias soll abgeschnitten sein von dieser Zeitspanne, die hier genannt ist. Das heißt, es geht bis hinein in das 19. Jahrhundert.
Das ist das berühmte Jahr 1844.
1844. Jetzt meine Frage. War 1844 in der Zeit des Paulus in der Vergangenheit oder in der Zukunft?
Der war zukünftig.
Ja. Er war zukünftig. Mhm. Und der Paulus sagt, dieser Sabbat, der hier genannt ist, ist ein Schatten für das, was in der Zukunft passieren wird, auf großen Versöhnungstag. Also hat mit dem wöchentlichen Sabbat überhaupt nichts zu tun.
Ich glaube sogar, dass in dieser Stelle, Kolosser 2, Vers 16, dass wenn es da heißt, diese Dinge sind nur ein Schatten von denen, die da kommen sollen. Wenn ich mir du hast gerade 3. Mose 23 genannt, da sind ja die sämtliche Feste, also zumindest diese sieben großen Feste aufgezählt. Also das Passa, das Fest der ungesäuerten Brote, die Erstlingsfrucht und so weiter, Posaunenblasen. Und das sind, glaube ich, alles Schatten. Also das Passalamm deutet ganz deutlich auf Jesus Christus. Erstlingsfrucht, das ist seine Auferstehung. Ja. Das Wochenfest, das war Pfingsten. Und so können wir, glaube ich, diese ganzen Dinge, die haben sich alle erfüllt in Christus, in der Geschichte von Jesus.
Ja.
Und so waren das alle Schatten. Und ich glaube, das ist sehr, sehr deutlich in Kolosser 2, dass er bezieht sich auf diese Dinge, die auf etwas anderes hindeuteten. Das Passalamm war an sich nicht die Erfüllung. Das Passalamm war der Schatten auf Jesus Christus.
Ja.
So wie auch zum Beispiel die Erstlingsfrucht. Es ging nicht um die Frucht, das war ein Schatten auf die Auferstehung Jesu.
Mhm.
Und auch bei den anderen Festen, die so folgen, das waren nur so Schatten auf die Dinge. Aber der Sabbat selber, also der wöchentliche Ruhetag, war ja nie ein Schatten.
Ja.
Das war ja immer ein Gedenktag an den Schöpfer. Und so, glaube ich, ist es sehr deutlich, wenn man diese Texte hier liest, auch wenn er von Speise, Trank und so spricht.
Das sind alles Dinge, die mit dem Schatten zu tun haben.
Genau, die damals bei den Festen
und
angewendet wurden.
Wenn wir den großen Versöhnungstag hier drin sehen, dann ist es sofort geklärt und wir brauchen nicht über diskutieren und sehen, das hat mit dem wöchentlichen Sabbat nichts zu tun.
Mhm. Genau, ich habe auch eine Weile gebraucht, also um das rauszukriegen, also wie das zusammenhängt. Jetzt ist es aber so, ich hatte damals eine Schwierigkeit, als ich diese Texte gelesen habe. Ich meine, wenn man jetzt Hesekiel liest und so, finde ich, dann wird es relativ deutlich, dass es Schatten sind, denn da werden diese Opfer nochmal aufgezählt. Aber, was mir früher ein bisschen Schwierigkeiten machte, es gab doch, also selbst wenn wir annehmen würden, er spricht hier nicht von dem Sabbat, was irgendwie Sinn macht im Kontext, also nicht vom wöchentlichen Ruhetag. Und wir nehmen jetzt an, nur die zeremoniellen Sabbate sind sozusagen rausgestrichen worden, also die, man kann die halten oder auch nicht, sind halt Schatten. Aber was sagt mir, dass der Sabbat, der damals der Sabbat war, heute immer noch der Sabbat ist? Ich meine, ist der Kalender, den die Juden damals hatten, der gleiche Kalender, den wir heute haben? Es gab ja zum Beispiel, ich denke da an Gregor den 13. oder so, also gregorianischer Kalender, da gab es Kalenderreformen. Es gab Cäsar, der julianische Kalender, es gab ja überall Reformen, immer wieder wurde der Kalender geändert. Bist du denn sicher, dass heute der Sabbat immer noch der gleiche Sabbat ist?
Also es gab Kalenderreformen, eine ganze Menge. Die wichtigsten hast du schon genannt, der julianische Kalender, so 45 vor Christus war das, durch Julius Cäsar. Es war so, dass man ja lange Zeit den Monat nur mit 30 Tagen gerechnet hat.
Ist auch ganz biblisch.
Ne? Ganz biblisch, ja. Mhm. Aber wenn man ihn nur mit 30 Tagen rechnet, dann verschiebt sich das ja, weil das nicht ganz genau identisch ist mit dem genauen Ablauf. Und es haben sich die Tage schon, wie soll man sagen, sind zu viel geworden. Ja? 80 Tage war das im Voraus schon, das musste, oder zurückgegangen, das musste nachgeholt werden. Und so wurde das dann damals korrigiert, aber das war auch noch nicht ganz so genau. Das war sein Sonnenkalender, der erstellt worden ist in der Zeit. Und erst dann der Papst Gregor in dieser Zeit wurde dann dieser heutige Kalender, den wir heute auch haben, genannt, wo wir dann mal 30, mal 31 Tage haben und im Februar schwankt das manchmal. Mhm. So sind wir verhältnismäßig sehr genau. Ja? Erst da wurde die Sache bereinigt. Nur was wir feststellen ist, es wurden Tage rausgenommen. Bei Gregor wurden es 10 Tage. Da war der Freitag, Donnerstag der 4. Und nächsten Tag war Freitag der 15.
Ja, so ja,
es wurden nur 10 Tage gestrichen, aber es hat sich am Wochenrhythmus überhaupt nichts geändert.
Das ist das Entscheidende.
Ja, das Entscheidende. Und das Zweite ist, die Juden sind unheimlich pingelig, nicht nur Zeit Jesu gewesen, sehr, sehr pingelig. Und die haben keine Kalenderreform der Weise mitgetragen in der Weise. Und die sind heute immer noch auf dem gleichen Tag wie wir auch. Mhm. Also wenn das sich verschoben hätte, dann würde es auseinanderdividiert sein zwischen dem Sabbat, den Juden halten, und dem Sabbat, den wir heute in der Christenheit auch kennen. Aber das ist nicht der Fall. Das ist ein guter Beweis dafür, dass Sabbat nicht verändert worden ist, der Wochenrhythmus nicht verändert worden ist. Es gab noch eine Kalenderreform, die ein bisschen anders gelagert ist. 1976 war die, da hat man hier in unserem Bereich den ersten Tag der Woche verändert. In der Weise, dass wir gesagt haben, der erste Tag der Woche ist nicht mehr der Sonntag, so wie die Bibel es kennt. Jesus ist ja am Freitag gestorben, am Sabbat hat er geruht, am ersten Tag der Woche ist er auferstanden. Man hat jetzt gesagt, und wir zählen heute so, dass der Montag der erste Tag ist. Mhm. Ja? Das hat auch nicht jetzt verändert von der Sache her, man hat nur die Zählweise anders angefangen. Man rechnet den ersten Tag mit dem Montag und hört mit dem Sonntag als siebten Tag auf. Ja? Mhm. Aber das ist nicht biblisch. Das hat noch nie eigentlich geklappt, weil wir haben ja auch in unserem Kalender haben wir bestimmte Tage, die wir haben der Woche nicht. Montag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja? Und wenn wir den Mittwoch hernehmen, heißt der Mittwoch Mitte der Woche. Mhm. Wenn ich die Zählweise hernehme, wie eine Woche aufgesplittet ist von der Bibel her, Sonntag der erste Tag, Montag der zweite, Dienstag der dritte, dann ist Mittwoch der vierte Tag. Und dann kommen nach dem Mittwoch Donnerstag, Freitag, Samstag. Das heißt, 3 Tage vor dem Mittwoch und 3 Tage nach dem Mittwoch. Und der Mittwoch ist Mittwoch. Wenn ich mit dem Montag beginne, kann man das alles vergessen.
Mhm. Also, ich glaube, es ist ganz leicht nachzuvollziehen, wenn man einfach auf den Kalender guckt, sich Tage anschaut. Und es ist interessant, du sagst 1976, das war ja damals, also es gibt ja heute diese DIN-Norm. Also das DIN meint ja das Deutsche Institut für Normung, ja. 1976 eine Norm rausgegeben. Da steht das sogar drin, ich habe da nachgeguckt, da steht sogar drin, der erste Wochentag ist sozusagen auf den Montag verschoben, ist nicht mehr der Sonntag, sondern auf den Montag verschoben, damit ist aber der Mittwoch nicht mehr in der Mitte der Woche. Steht extra bei der Anmerkung. Ja, ja. Ich habe extra mal reingeguckt in die Norm.
Aber das hat die Woche nicht verschoben. Verstehen wir das? Von den Wochentagen her. Mhm. Ist immer noch die gleiche Sache. Vielleicht noch eine Anmerkung diesbezüglich, was ja auch interessant ist in Bezug auf den Sabbat. Die Wochentage allgemein haben in den verschiedensten Sprachen unterschiedliche Bedeutungen. Also wir haben in unserem Bereich Namen von den Germanen oder so, ja? Mhm. Ja, den Donar ist der Donnerstag, den Wodan, ja, ist verschieden. Die Freier ist der Freitag. Mhm. In manchen Sprachen wird einfach gezählt, erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter Tag, ja? Oder sechster Tag. Interessant ist, dass aber in sehr, sehr vielen Sprachen, wenn auch die anderen Tage alle möglichen anderen Bezeichnungen haben, aber der siebte Tag ist in den meisten Sprachen Sabbat, heißt das so. Sub, Sub, das ist die gleiche Wurzel. Ja? Haben wir im Deutschen auch so, mhm. im Englischen so, im Französischen so, im Spanischen so, im Italienischen so. In Sprachen einfach so, dass mhm. der Sabbat immer noch Sabbat heißt.
Sabbat, Sabbato, Soboto ja. oder so. Ja. Es gibt da so, hast du das gehört? Ich glaube, das ist ein Dialekt aus Ghana, glaube ich. Da haben sie auch verschiedene Namen für die Tage. Aber der siebte Tag, der klingt gar nicht wie Sabbat, Sabbato, Sabbato oder irgendwie sowas. Ja. Der hat einen ganz komischen langen Namen. Und wenn man fragt, was bedeutet der, dann heißt dieser Tag der Ich Bin-Tag. Das ist fantastisch, der siebte Tag.
Sehr interessant, ja. Mhm.
Jetzt also, ich wollte ganz gerne noch mit dir über den, wir haben jetzt über den Samstag gesprochen, der Sabbat im Neuen Testament und ob er verändert wurde oder nicht. Denn es gab ja so einige Texte in der Bibel, die deuten darauf hin, und man kann vermuten, ist es vielleicht gar nicht so wichtig, welcher Tag, aber Paulus spricht hier nicht von dem Sabbat. Jetzt wäre es natürlich interessant zu gucken, das zu verifizieren, zu sagen, hat Paulus wirklich nicht von dem wöchentlichen Ruhetag, von dem Sabbat gesprochen, dass er aufgehoben ist? Dann müsste man jetzt mal gucken, haben die ersten Christen den Sonntag gehalten? Wenn ich jetzt sage, der hat gesagt, das Gesetz ist aufgehoben, wir brauchen den Sabbat nicht mehr halten und was immer noch im Gesetz steht. Es wäre interessant, verifiziert ihr Leben das? Also wenn wir in die Apostelgeschichte zum Beispiel reingucken oder in die Zeit der Apostel, was haben die Zwölf denn nach dem Tod Jesu gemacht? Also haben sie den Sonntag gehalten oder haben sie den Sabbat gehalten? Weil da fängt es ja an. Wenn wir jetzt nachweisen können, die haben den Sonntag gehalten, könnten wir ganz deutlich sagen, der Tag wurde ihnen verschoben. Mhm. Wenn wir sagen, die haben den Sabbat gehalten, müssen wir sagen, haben sie den Tag wohl nicht verschoben. Mhm. Und das würde ich ganz gerne nochmal mit dir machen, weil ich ganz oft diese Fragen bekomme. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an, vielleicht können wir es mal aufschlagen, in Johannes 20, Vers 9, Vers 19, glaube ich, Johannes 20, Vers 19. Da geht es um die Auferstehung Jesu. Ist das Vers 19? Ich glaube, ja.
Johannes 20. Johannes 20, Vers 19 steht das.
Schau mal hin. 20, Vers
19.
Ja, genau, danke, genau. Als nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, also dem Sonntag, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Nun hier war es am Sonntag und hier waren die Jünger versammelt. Also müssen wir jetzt davon ausgehen, dass sie den Sonntagsgottesdienst gefeiert haben?
Also es ist schon klar anzumerken, Jesus ist am Sonntag auferstanden, am ersten Tag der Woche. Mhm. Und er konnte ihn nicht am Sabbat erscheinen, da war er im Grab gelegen. Ja? Das ist am Sonntag erschienen. Aber ganz wichtig ist, warum sie dort versammelt waren. Sie waren nicht versammelt, steht hier, weil sie Gottesdienst feierten, sondern sie haben Angst gehabt. Sie haben Angst gehabt, von den Juden verklagt zu werden, als Nachfolger Jesu. Der war ja verhasst eigentlich. Die ganze Stadt hat geschrien, kreuziget ihn. Ja? Und sie haben Angst gehabt, sie haben zugesperrt. Und von daher wird uns ganz deutlich gemacht, dass Jesus hier den Jüngern erschienen ist, aber nicht mit ihm Gottesdienst zu feiern, sondern einfach zu sagen, ich bin da. Ja? Ich bin auferstanden. Sie haben es ja lange Zeit gar nicht geglaubt, obwohl die Frauen ihnen das schon gesagt haben und sie haben es trotzdem nicht geglaubt, ja? Er ist auferstanden. Interessanterweise, da steht ja am Abend dieses ersten Tages, die Zählweise der Bibel ist eine andere als unsere. Die Bibel gibt eigentlich immer die Zählweise, da ward aus Abend und Morgen der erste Tag oder der zweite Tag oder der dritte Tag. Das heißt immer, der Tag beginnt nicht mit der Taghälfte, sondern mit der Nachthälfte. Wir haben in Israel, es ist deutlicher ausgeprägt wie bei uns, nämlich, dass da meistens 6 Stunden Nacht ist, und 12 Stunden Nacht und 12 Stunden Tag. Bei uns, weil wir nördlicher wohnen, haben wir manchmal länger Tag und manchmal länger Nacht, da verschiebt sich das ein bisschen. Aber in Israel damals ist es ziemlich, ziemlich genau, je näher man zum Äquator kommt, umso genauer wird es. Ja? Das heißt, wenn die Nacht beginnt, ist eigentlich schon der nächste Tag angebrochen. Ja? Also wenn Jesus am Sonntag auferstanden ist, entweder wäre ihnen dann gleich in der Nacht noch erschienen, bevor die Sonne aufgegangen ist, oder, das können wir nicht genau raussehen, oder ist, nachdem der erste Tag schon zu Ende gegangen ist, in der Nacht angekommen, aber dann wäre es eigentlich nach der biblischen Zählweise schon Montag.
Genau, also dass er in der Nacht von Samstag auf Sonntag nicht erschienen ist, das können wir ziemlich sicher sein, denn die Frauen waren am Morgen am Grab.
Ja.
Da war noch nicht, oder da war gerade auferstanden, also da waren noch nicht die Jünger erschienen, denn Petrus und Johannes rannten hierhin.
Ja. Also muss es von Samstag auf den Sonntag gewesen sein, Sonntag auf den Montag. Ja. Und nach biblischer Zählweise ist eigentlich das nicht mehr Sonntag, sondern ist eigentlich schon Montag.
Ah, okay. Aber man könnte ja sagen, die waren versammelt. Ne?
Also
man könnte
also die waren versammelt, weil Jesus sich offenbart hat, weil Jesus sich gezeigt hat. Aber sie haben sich gefürchtet. Es war also nicht die Rede von einem Gottesdienst.
Ich glaube, man kann deutlich sagen, sie haben sich nicht versammelt, weil sie die Auferstehung gefeiert haben.
Überhaupt
nicht. Sie hatten keine Ahnung von der Auferstehung. Ja. Jesus hat ihnen das immer wieder gepredigt, aber sie wussten es bis dahin nicht. Ja. Sie haben das gehört, auch die Frauen haben irgendwie Zeugnisse gegeben, aber sie wussten von nichts. Und sie kamen wirklich zusammen, der Text sagt es deutlich, ne? Aus Furcht vor den Juden haben sich versammelt, nicht um Gottesdienst zu halten. Okay. Jetzt gibt es aber noch mehrere Stellen, ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber es gibt insgesamt, weiß ich, von 8 Stellen im Neuen Testament, die den Sonntag benennen. Davon fallen 5 erstmal raus, weil das sind ab 5 Stellen, wo einmal steht, er ist auferstanden. Mhm. Aber die anderen sind halt die interessanten. Und ich denke zum Beispiel an Apostelgeschichte 20. Vielleicht können wir da mal reingehen. Apostelgeschichte 20. Und hier ist es Vers 7. Genau, da heißt es dann, am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Mhm. Und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus.
Das ist auch eine gute Sache. Also zum Ersten muss man sagen, wenn hier steht, dass sie das Brot brachen, darf man das nicht unbedingt auf den Gottesdienst schließen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage
gewesen. Ja, weil wir haben in Apostelgeschichte 2 im gleichen Buch, ja, und das ist ein Prinzip der Bibel, dass die Bibel sich selbst erklärt. Wir müssen da also nicht irgendjemand anders fragen. Im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte haben wir einen ganz deutlichen Hinweis, da waren die Leute zusammen, zu Pfingsten und der Petrus hat eine große Rede gehalten, ja. Und dann steht hier, sie blieben beständig ab Vers 42 in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und Gebet. Das war also beständig. Und dann steht im Vers 46, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freuden und lauterem Herzen. Also die haben nicht nur an einem Tag das Brot gebrochen, sondern an jedem Tag. Mhm. Und man kann auch nicht ganz genau sagen, ob das Brotbrechen nur ein Symbol ist fürs Abendmahl, also Gottesdienst, oder auch das Brotbrechen etwas tut, das mit Essen, das man miteinander einbringt. Also, okay. Beides wird in der Bibel als das Brotbrechen mit verwendet. Muss den Zusammenhang wahren. Also man kann nicht allein sehen, ob das jetzt das eine oder andere ist. Wenn hier die Leute zusammen waren am ersten Tag der Woche und haben das Brot gebrochen, ist das schön, aber was hier noch deutlich wird, und da steht ja auch sehr deutlich, es steht, er redete, dieser Paulus, es war eine Abschiedsreise oder Abschiedsveranstaltung in Troas, er redete bis Mitternacht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er in der Früh angefangen hat zu reden und bis Mitternacht gesprochen hat, ist nicht ganz so plausibel. Er wird abends angefangen haben, dass die Leute gekommen sind, er hat eine Abschiedsveranstaltung gemacht. Ja? Mhm. Und da ist der einer aus der Euchitus, ist ja aus dem Fenster gefallen, ja. Der war eingeschlafen. Also es muss eine lange Predigt gewesen sein. Die war bestimmt interessant, aber er war wahrscheinlich zu müde, ja. Aber wenn, und das ist jetzt die biblische Zählweise, wenn Paulus dort den Gottesdienst am Sonntagabend gehalten hätte, dann wäre das nach biblischer Zählweise schon wieder Montag gewesen, okay? Weil es der Tag beginnt bei Sonnenuntergang. Und die Bibel erklärt das auch und zeigt das, wird gleich eine Stelle lesen. Die sagt das ganz deutlich. Ja? Und dann kommt noch, wenn es aber ein Sabbatabend gewesen wäre, dass er am Sabbatabend gepredigt hätte, dann hätte er am Sonntag seine Reise begonnen. Weil er zog dann weiter, wird am Sonntag die Reise begonnen. Paulus hat nie den Ruhetag zum Reisetag erklärt. Mhm. Er hat am Ruhetag immer gepredigt in der Synagoge oder wo Leute waren. Ja? Also wenn er dort bis Mitternacht gepredigt hätte und das wäre ein Sonntag gewesen, dann hätte er praktisch seine Reise dann begonnen. Ja? Das wäre sinnlos gewesen. Und wenn er das einen Tag später gemacht hätte, dann wäre es auch schon wieder Dienstag und Montag gewesen. Es hätte auch keinen Sinn gemacht.
Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass er am Sabbat irgendwie, dass sie versammelt waren am Sabbat.
Ja.
Und dann es ging bis in den Abend hinein des ersten Tages.
Ja.
Deswegen hatten sie auch Lampen aufgestellt, steht in den nächsten Versen irgendwie, ja. Es war dunkel, ja. Dunkle Zeit. Und dann hat Paulus noch bis Mitternacht gepredigt, weil er einfach das noch loswerden wollte.
Ja, der musste den Leuten auch noch einiges sagen.
Ja.
Ich sehe gleich, die biblische Zählweise wird auch in der Apostelgeschichte genannt. Wir schauen kurz mal auf, 27. Kapitel. Und ich lese dort Vers 27. Da heißt es, als aber die 14. Nacht kam, seit wir in der Adria trieben, wähnten die Schiffsleute um Mitternacht, sie kämen an Land. Ja? Ja, das war die Reise, die der Paulus da gemacht hat, wo er Rom gesegelt ist und wo sie einen Schiffbruch gehabt haben. Und dann steht in Vers 33, als es anfing, hell zu werden, ermahnte Paulus alle, Nahrung zu sich zu nehmen und sprach, es ist heute der 14. Tag, dass ihr wartet und ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Das heißt, es war dunkel, da hat der 14. Tag begonnen und als hell geworden ist, war immer noch der 14. Tag, war nicht der 15. Verständlich?
Ach so, die 14. Nacht. Okay.
Das heißt, die Zählweise, die damals genannt worden ist oder gebraucht worden ist, wird deutlich, das Big Peak beginnt am Abend und die Taghälfte ist der zweite Teil des Tages, nicht der erste. Wir machen das heute, dass der Tag beginnt und es hell wird, ja?
Ja, oder um 0 Uhr. Ne?
Ja, 0 Uhr, das ist okay, aber
wie
man es das nimmt, ja, aber... Hier begann es, und das konnte jeder ohne Uhr immer nachvollziehen, wenn die Sonne untergeht, beginnt ein neuer Tag.
Mhm. Okay. Ja. jetzt muss ich ganz kurz mal schauen. Wir haben ja ungefähr 10 Minuten, schätze ich. Und ich will noch eigentlich ein paar Fragen mit dir loswerden. Mal ganz gucken, welche. Es sieht wohl so aus, dass wir keine historischen Belege haben für die Veränderung des Ruhetags. Also zumindest aus der Bibel kennen wir die nicht. Also ich meine, die Texte, die wir im Neuen Testament kennen, davon haben wir uns zwei angeguckt. Es gibt noch einen, wo sie irgendeine Gabensammlung machen, in Korinther.
Ja, in Korinther wird das genannt. Vielleicht soll ich das mit gleich erwähnen. Paulus im 1. Korinther sagte das. Er sagt, wenn ich komme und bei euch bin, dann ist nicht die Zeit, wo er in den Geldbeutel reinschaut und sagt, habe ich noch ein paar Kröten oder nicht zum Garten geben. Mhm. Ja? Er sagt, fangt schon am ersten Tag der Woche an, bei euch selbst zu Hause. So steht es dort. Und spart ein bisschen. So, wenn ich dann komme und am Sabbat den Gottesdienst habe, dann habt ihr Geld, ohne dass ihr euch die Beine ausreißt. Das steht eigentlich dort.
Ja. Ja? Mhm.
Das hat mit dem Sonntag Gottesdienst überhaupt nichts zu tun.
Mhm. Ja? Danke.
Vielleicht noch ein Gedanke, der immer wieder erwähnt wird, den möchte ich gleich mit einfügen, dass Paulus ja immer gepredigt hat. Und er hat immer am Sabbat gepredigt, in der Apostelgeschichte immer am Sabbat gepredigt. Es
ist interessant, dass bei Paulus steht, er tat es nach seiner Gewohnheit, genau wie bei Jesus.
Ja, er hat immer am Sabbat gepredigt. Und dann sagt man, ja gut, er ist in die Synagoge gegangen. Das ist richtig, aber es steht hier, dass einmal die ganze Stadt mit rausgegangen ist und Juden und Griechen dabei waren oder Judengenossen. Es wird in der Bibel immer unterschieden zwischen Juden und Heiden. Mhm. Heiden hat bei uns so einen Klang, als wenn der nichts glaubt oder was. Ja? Das hat, Bibel hat Heide, den Begriff wird so gedeutet, dass Heide der ist, der nicht Jude ist. Mhm. Das hat nicht mit Gläubig und Ungläubig zu tun. Und die ganzen Leute sind mit rausgegangen. Das heißt, wenn die Christen schon den Sonntag gehalten hätten, dann wäre Paulus zu ihnen am Sonntag gekommen und nicht am Sabbat. Aber er ist nur am Sabbat dort gewesen, hat gepredigt. Ja. Das heißt, für sie war klar, der Ruhetag hat nie eine Veränderung erfahren. Es war immer der siebte Tag, der Sabbat. Mhm. Interessant auch, die Jünger, die ja von den Pharisäern eigentlich fast verfolgt worden sind. Viele sind ja gestorben, Petrus ist gestorben, Paulus ist gestorben, sind alle geopfert worden. Fast alle Jünger sind umgebracht worden. Aber keiner von ihnen ist je angeklagt worden, dass er den Sabbat missachtet hätte bei den Juden.
Ja.
Wenn sie den Sonntag gehalten hätten, wäre das der erste Anklagepunkt gewesen.
Interessante Argumentation, ich habe noch nie gehört.
Mhm. Ja?
Ja. Also ich glaube auch, ich habe mal eine Weile gesucht, ob ich irgendwelche Hinweise finden kann darauf, ob die Apostel vielleicht doch den Sonntag gehalten haben. Und es gibt, also biblisch gibt es keine, historisch habe ich auch keine gefunden. Also es sieht so aus, hätten die alle den Sabbat gehalten. Und das macht auch, glaube ich, im Kontext der Bibel irgendwie Sinn. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir jetzt sagen, ich meine, warum nehmen wir diese Frage so wichtig? Also warum sagen wir, es muss irgendwie, wir müssen den Sabbat halten und nicht etwa den Sonntag? Denn wirkt es nicht wie Werksgerechtigkeit, wenn ich sage, ich halte den Sabbat, um erlöst zu werden. Wenn ich jetzt den Sonntag halte, bin ich dann nicht gerettet? Also ist das, muss man das irgendwie, klingt ein bisschen hart, aber du weißt, was ich meine, oder?
Ja,
das klingt so werksgerecht.
Ja, ja. Ich meine, es ist natürlich klar, keiner kann sich seine Erlösung erkaufen, auch nicht durch den Sabbat oder so, ja? Sondern der Sabbat ist eigentlich eine Reaktion auf das, was Jesus für mich getan hat. Es ist eine Reaktion der Liebe. Wir haben den Text ja schon mal angesprochen, wenn Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Mhm. Das hat mit Liebe etwas zu tun. Und ohne Liebe hat unsere ganze Religion keinen Sinn. Paulus sagt, und wenn ich Berge versetzen könnte, wenn ich mich steinigen lassen würde, verbrennen lassen, ohne Liebe ist es alles Unsinn.
Aber könnte man nicht sagen, Christus hat das Gebot aufgehoben und gesagt und uns das Gesetz der Liebe gegeben. Also wir sollen nur einander lieben, Gott lieben und den Nächsten lieben und damit ist das ganze Gesetz erfüllt. Könnte man da nicht sagen, dann kannst du den Sabbat auch weglassen?
Also wenn man den Text lesen, in Matthäus steht ja, wird ganz deutlich, da sagt, in diesen zwei Gesetzen hängt das ganze Gebot. Das kann man sich vorstellen wie eine Tür, um sie aufmachen zu können, dass sie gerade aufgeht und nicht schief, muss sie in zwei Angeln eingehängt sein. Hm. Und diese zwei Angeln heißen, du sollst Gott, den Herrn, von ganzem Leben, von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist eigentlich der Inhalt des ganzen Gesetzes. Und wir merken, in den 10 Geboten sind die ersten 4 Gebote das, was Gott sagt, was wir mit unserem Gott kommunizieren, was mit eine Beziehung zu Gott ist. Und die restlichen 6 Gebote haben etwas zu tun mit meiner Beziehung zum Nächsten. Mhm. Und alles das muss getragen sein auf Liebe. Wenn es nicht auf Liebe getragen ist, Jesus sagt, wenn ich ein Gebot, oder die Schreiber der Bibel sagen das, wenn ich ein Gebot übertrete, übertrete ich eigentlich alle.
Das ganze Gesetz.
Ja. Das ganze Gesetz, mhm. Ja. Ich nehme schon ein kurzes Beispiel, das gefällt mir sehr gut, das habe ich mal gelesen. Ein junger Mann konnte sich nicht zum ersten Mal zu seinem Schwiegereltern in Spee gefahren. Mhm. Hat dort seine Freundin und er wollte nicht allein fahren. Er hat seinen Freund mitgenommen. Und der Tag ist gut gelaufen, war alles schön. Da kam der Schwiegervater, der Spee, zu dem Freund und nimmt ihn ein bisschen beiseite und sagt, du sag mal, hat denn dein Freund überhaupt keine Fehler? Und dann sagt er, einen hat er schon, er lügt. Und plötzlich ist die ganze Sache zusammengefallen. Verstehen wir das? Mhm. Wenn ich an einem schuldig werde, hat das alles andere, wird Mitleidenschaft gezogen. Mhm. Und deshalb sagt die Bibel, ich kann das nicht verdienen. Es ist ein Geschenk, das Gott mir macht, das mich erlöst. Aber wenn ich ihm von Herzen diene, dann wird es mir ein Bedürfnis sein, das wichtig zu nehmen, was er auch wichtig gehalten hat.
Also ist das Sabbathalten heute genauso wichtig wie, du sollst niemanden töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht lügen.
Es ist so interessant, dass auch die Christen heute, die meisten Christen heute kein Problem haben, dass sie nicht sagen würden, man kann töten oder man kann den anderen bestehlen oder man kann alles Mögliche tun. Ja? Mhm. Man hat nur Probleme mit dem Sabbat. Aber es macht eigentlich keinen Sinn, den Sabbat rauszulösen, weil dann zerstöre ich eigentlich das ganze Gebot.
Mhm. Ist ein bisschen interessant, dass der Sabbat ja das Zeichen für Gott ist, also dass wir Gottes Volk sind. Dafür wurde er ja mal eingesetzt, dass, also für, um des Menschen willen.
Ich möchte noch einen Text lesen aus dem Matthäusevangelium. Jesus hat den selber gesagt und ich glaube, den sollten wir noch lesen. Matthäus Kapitel 5, in Vers 17, Vers 18.
Ah.
Das ist ein ganz, ganz interessanter Text. Den sagt nicht ein Apostel, obwohl die Apostel auch inspiriert waren, den sagt Jesus selbst. Mhm. Und ich denke, er ist unser Vorbild und deshalb ist er auch sehr authentisch. Ja? Mhm. Jesus sagt hier, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das heißt, erfüllen und auflösen müssen zwei verschiedene Stiefel sein. Sonst wird es nicht so aus betont, ja? Mhm. Also wenn ich an die Ampel fahre und es ist rot und ich bleibe dort stehen, bis es grün wird und fahre dann rüber, dann habe ich das Gesetz erfüllt. Mhm. Aber nicht aufgelöst. Dahinter muss ich mithalten. Ja? Ja? Mhm. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, ich habe es erfüllt.
Jetzt weiß ich, manchmal wird gesagt, weil Jesus erfüllt hat, brauchen wir es nicht mehr erfüllen.
Ja, jetzt geht es aber weiter. Ja. Jesus sagt, Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen im Gesetz, bis es alles geschieht. Meine Frage, leben wir noch auf der gleichen Erde, auf der Jesus lebte? Ich denke ja, oder? Mhm. Leben wir noch unter dem gleichen Himmel, unter dem Jesus lebte? Auch. Also wenn es noch die gleiche Erde ist und der gleiche Himmel, ist auch das gleiche Gesetz. Mhm. Also eindeutig, deutlicher könnte Jesus eigentlich nicht sagen, als ausdrücken. Er hat nicht das Gesetz geändert, weil wenn er das Gesetz geändert hätte, dann hätte Jesus nicht sterben brauchen.
Das wäre auch kurios, wenn er das wirklich, er hat das in Stein geschrieben damals.
Ja.
Und wenn er dann irgendwann sagt, das wird irgendwann ungültig. Ja. Das wäre vielleicht nochmal, da machen wir nochmal ein Sonderthema draus, über die mosaischen Gesetze.
Ah, das ist eine sehr spannende Sache.
Und die in Stein geschriebenen Gebote, genau. Ja, aber das können wir heute nicht mehr machen, wir sind sowieso schon jetzt irgendwie an der Zeitgrenze. Eigentlich würde ich gerne noch mit dir sprechen über den Sabbat und Sonntag heute und in den letzten Tagen.
Ja.
Vielleicht müssen, also nächste Woche wird der Walter Veit bei mir sein, den werde ich versuchen, das mit unterzujubeln, aber vielleicht können wir auch noch ein bisschen drüber sprechen, weil ja. Das wäre ganz schön, oder? Sabbat und Sonntag, also die Sabbat-Sonntag-Frage, die scheint ja was Interessantes zu sein in der letzten Zeit.
Ja.
Was würdest du sagen, wie wichtig ist die Sabbat-Sonntag-Frage in den letzten Tagen? Ist das was Entscheidendes, was jeder hören muss?
Also es gibt eine Botschaft in der Bibel, die alle Menschen hören sollen. Und die Bibel sagt uns, dass wir da sehr, sehr, sehr aufmerksam sein sollen. Die finden wir im letzten Buch der Bibel,
ja, Offenbarung,
in Offenbarung 14.
Da habe ich gerade dran gedacht, wie ich die Frage vorgelesen habe.
Ja. Und da steht im Vers 6, und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hat ein ewiges Evangelium zu verkünden, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet an, den der gemacht hat, Himmel und Erde und das Meer und die Wasserbrunnen. Interessant, diese Formulierung finden wir fast 1:1 im vierten Gebot, der geschaffen hat, Himmel und Erde, Wasser, das Meer. Ja? Mhm, fast 1:1 ist das. Das ist eines. Und er sagt, es ist wichtig, wieder den Schöpfergott anzubeten. Wahrscheinlich hat man ihn vergessen. Und wir merken schon, man hat ihn vergessen. Deshalb ist es wichtig, das darauf aufmerksam zu machen. Und in dem Zusammenhang steht Vers 12. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die erhalten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Es sind also Menschen da, die Gottes Gebote halten. Mhm. Also scheinbar hat der Sabbat für die Endzeit eine wichtige Bedeutung. Und in dem Zusammenhang wird noch erwähnt in der Bibel, in Jesaja, wo Gott sagt, ich werde einen neuen Himmel, eine neue Erde machen, Jesaja 66. Und er sagt, und dann wird mein Volk kommen jeden Sabbat und wird anbeten. Welchen Sinn macht es, dass ganz am Anfang Gott den Sabbat geschaffen hat, dann für eine kurze Zeit den Sonntag eingesetzt hätte und zum Schluss den Sabbat hat? Das macht keinen Sinn. Mhm. Macht überhaupt keinen Sinn.
Das wäre seltsam. 4000 Jahre lang war es der Sabbat, dann wäre es vielleicht 2000 Jahre lang der Sonntag.
Und dann soll es wieder Sabbat sein.
Dann wieder Sabbat, das wäre seltsam.
Was soll das denn? Und Gott sagt, bei mir gibt es, Jakobus sagt es gibt keine Veränderung von Licht und Nacht und Schatten bei Gott.
Er ist der gleiche, gestern,
immer der
heute
gleiche.
Und morgen.
Heute, in Hebräer sagt es, gestern, heute und dasselbe in Ewigkeit. Und ich denke, man kann sich auf die Bibel verlassen. Es ist gut, dass das ein Buch ist, das wirklich uns Aufschluss gibt. Es gibt eine Menge zu sagen über die Veränderung. In der Prophetie steht einiges gesagt, dass etwas kommen wird in der Sache. Aber ich denke, das schaffen wir heute nicht mehr.
Das befürchte ich auch. Wir werden wahrscheinlich irgendwann noch mal die Zeit nehmen und gerade über diese Änderung, mosaisches Gesetz, 10 Gebote, über das werden wir irgendwann noch mal sprechen. Über die Endzeit, da kann ich vielleicht schon ein bisschen Werbung machen für unsere nächste Sendung. Denn ich habe das gerade schon angekündigt. Mhm. Da wird der Walter Veit wird bei uns sein, nächste Woche, oder wir werden ihn live dazuschalten, so wollen wir das machen. Und wenn wir über das Thema sprechen, das Bild des Tieres, das hat bestimmt was damit zu tun. Dann kommen wir bestimmt irgendwie auf die letzten Tage und auf den Sabbat, auf den Ruhetag. Also schon mal vormerken, vielleicht für unsere Zuschauer ganz interessant, dass wir schon mal sagen können, das Thema hört hier eigentlich nicht auf, sondern es wird sozusagen, wir werden dann noch weitermachen. Gerade wenn es auf die letzten Tage geht, dazu lade ich schon mal ganz herzlich ein, dass wir nächste Woche oder unser nächstes Thema, Eisberg voraus 14, damit Walter Veit haben, zum Thema das Bild des Tieres. Und wenn wir jetzt gerade, wo wir über den Sabbat und Sonntag gesprochen haben, über die Frage, will ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Vielleicht haben einige dann auch Fragen zu und wollen ein bisschen mehr zu wissen. Wir haben eine DVD und auf dieser DVD, die da heißt Zeitenwende, die Ära der Rebellion, da haben wir auf DVD Nummer 2 von diesen vieren hier das Thema von Zeichen gezeichnet. Und da geht es eben um diese Sabbat- und Sonntagfrage. Das ist vielleicht nochmal ganz hilfreich für uns Zuschauer, wenn Sie da mehr zu wissen wollen. Kann man also hier im Shop sich angucken, auf unserem Sender oder wo auch immer. Zeitenwende, Ehre der Rebellion, fünftes Thema. Und dann, ansonsten müssen wir jetzt hier der Zeit wegen unsere Zuschauer verabschieden. Also euch Gottes Segen und bei dir bedanke ich mich auch ganz herzlich, dass du dieses Thema mit uns besprochen hast, wenn wir auch ganz schnell durchgerannt sind. Trotzdem vielen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast.
Bitteschön. War mir ein Vergnügen.
Gottes Segen.